ARD Sounds.
Tag 1 nach Julian Nagelsmann als Bundestrainer. Jens, hast du schon Anruf bekommen, ob du jetzt übernehmen willst?
Soll ich jetzt der neue Bundestrainer werden,
meinst du? Ja, es soll doch auch alles jünger werden, da passt das doch mit deiner D-Jugend.
Also was meine Spieler angeht, ja, aber mit dem Alter des Trainers, ich glaube, Nagelsmann ist jünger als ich. Naja, weiß ich nicht genau, aber...
Ja, ist er, glaube ich, aber ist ja, hat ja nicht funktioniert. Vielleicht muss man jetzt auf Erfahrung setzen.
Lieber DFB, lasst das. Ihr seid schon auf dem richtigen Weg.
Ja, bevor wir über den wahrscheinlich neuen Bundestrainer reden, müssen wir erstmal hierüber sprechen.
Capello in dieser Verlängerung noch ohne Torschuss. Ja. Und das zeigt auch so ein bisschen den Spielverlauf. Aber sie haben jetzt den Ball über die linke Seite, sind im Strafraum drin. Schuss, Chance, Tor! Der Irrsinn hat einen Namen!
Und zwar Anne Hild und Jens Weilbrot. Herzlich willkommen zum Sportschau-WM-Update.
Was eine Vorlage.
Wir starten direkt rein mit dem Duell Flo gegen Großmütterchen, also Messi gegen Vosinha. Die beiden haben sich ja quasi ein Duell auf Augenhöhe geliefert. Am Ende ging es mit 3-2 an Messi, aber es hat die Verlängerung dafür gebraucht. Das heißt, Kap Verde ist zwar ausgeschieden, aber immer noch nach 90 Minuten bei einer WM unbesiegt.
Ja, es ist total beeindruckend, wie sie auch in diesem Spiel wieder eine andere Facette gezeigt haben von Bubisca, ihrem Trainer, wieder irgendwie so punktgenau eingestellt worden sind, dieses Selbstvertrauen, das sie auch wieder ausgestrahlt haben, sich dann auch also so richtig frech präsentiert haben. Alles wirklich, ich ziehe meinen Hut.
Ich auch auf jeden Fall. Also vor allem vor Vosinha, weil man muss ja sagen, es gab ja auch so eine Szene, wo Messi zum Freistoß antritt. Der Freistoß ist schon freigegeben, obwohl Vosinha noch die Mauer so am Stellen ist. Und trotzdem, obwohl er mehr oder weniger von diesem ausgeführten Freistoß überrascht wird, ist er rechtzeitig in der anderen Ecke, springt von einer Seite auf die andere. Der hat wieder ein richtig starkes Spiel gemacht. Und bei Argentinien bin ich so ein bisschen im Zwiespalt, ob ich jetzt sage, ja, das sind eben die Spiele, die musst du gewinnen, wenn du Titelfavorit sein willst, oder... Naja, wenn du gegen Kap Verde schon am Rande, naja, du warst nicht am Rande einer Niederlage, aber du hast dich echt schwer getan.
Naja, sie haben sie wahrscheinlich auch wieder ein bisschen unterschätzt. Und dann das 1-0 von Messi sorgt für so eine Lethargie fast schon. Ne? Also vorher habe ich gedacht, boah, okay, die Aggressivität ist da, haben viele Zweikämpfe gewonnen, die sie dann halt später eher verloren haben. Und das war so ein schleichendes Thema und dadurch kommen dann auch so Unkonzentriertheiten rein, wo sie sich dann selbst eigentlich in Gefahr bringen. Und das fand ich schon auch ein bisschen enttäuschend von Argentinien. Also das war jetzt nicht Titelkandidaten-like an der Stelle.
Ja, es ist dann halt auch die Frage, wie sieht das Ganze aus, wenn sie halt gegen einen schwierigeren Gegner spielen? Das werden wir wahrscheinlich, also einen Gegner auf Augenhöhe, wahrscheinlich erst im Finale, wenn Argentinien so weit kommt, sehen.
Ja, wobei heute... Also die haben mich schon zweifeln lassen an den Argentiniern. Also vor dem Spiel war ich mir total sicher, dass das jetzt kein Feuerwerk wird, aber dass sie das auf jeden Fall irgendwie souverän schaukeln und das war alles andere als souverän.
Das stimmt. Man muss aber auch dazu sagen, dass das erste Mal im Turnier war, dass Argentinien so ein bisschen gestrauchelt ist. Und am Ende haben sie halt einen Lionel Messi, auf den sie sich verlassen können. Der hat jetzt im 8. WM-Spiel in Folge getroffen, 20 Tore insgesamt bei Weltmeisterschaften geschossen, liefert sich ja das Fernduell mit Mbappé. Da ist er jetzt wieder an der Spitze des All-Time-Rekords. Und Vosinha ist jetzt bei fast 20 Millionen Followern auf Instagram. Also der kann über eine Karriere als Influencer nachdenken.
Ja, haben wir ja gestern schon gesagt. In Sommerhaus der Stars mit ihm. Sofort.
Absolut. Und dieses Spiel hatte auf jeden Fall mehr Spektakel als das, was danach kam. Kolumbien gegen Ghana sah erst nach einem munteren Spiel aus. Nach 10 Minuten hatten beide schon verletzungsbedingt gewechselt. In der 14. Minute fällt dann das 1-0 für Kolumbien. Und danach passiert irgendwie nicht mehr so viel.
Ja, aber ich habe nach 50 Sekunden gedacht, hey, was ist mit Ghana los? Also die hatten da schon mehr Spieler im gegnerischen Strafraum als in allen Vorrundenspielen zusammen. Das war eine ganz andere Herangehensweise.
Aber das war dann halt auch nur eine Minute lang so.
Ja, aber das war schon durchgängig anders. Nicht ganz so destruktiv wie sonst. Ich bin nicht sicher, ob das vielleicht auch daran lag, dass Kolumbien sie dazu gebracht hat, sich locken zu lassen. Oder ob das irgendwie der Plan war, um Kolumbien halt die Aggressivität entgegenzusetzen, die sie selbst auch ausstrahlen. Ist auf jeden Fall aus Ghana-Sicht jetzt nicht so richtig gut gegangen, die Nummer. Kolumbien hatte ja noch große Torchancen, die sie nicht genutzt haben. Am Ende finde ich.
8-0 Schüsse aufs Tor.
Ja, also Kolumbien ist auch sehr, sehr stark unterwegs. Finde vor allem so diese intensive Spielweise und dann trotzdem eine Passquote von 92%, das ist schon auch fußballerisch gut und auch die muss man auf dem Schirm haben für die nächsten Runden.
Für Ghana gab es auch so ein blödes Déjà-vu im Prinzip. Luis Suarez, kurz vorher eingewechselt, legt dann das 1:0 auf und da wird der ein oder andere an das Viertelfinale 2010 gedacht haben, als Luis Suarez von Uruguay damals mit der Hand ein Tor verhindert hat und am Ende sind sie eben ausgeschieden, die Ghana. Kolumbien spielt damit jetzt gegen die Schweiz im Achtelfinale, Argentinien gegen Ägypten, habe ich eben schon gesagt. Weil die Ägypter sich im ersten Spiel des Abends gegen Australien durchgesetzt. Da ging es sogar bis ins Elfmeterschießen. Das endete dann mit 4:2 für Ägypten. Und davor hatte ich so ein bisschen das Gefühl, wir kriegen gerade so die Spiele, die wir in der Vorrunde befürchtet hatten. Also dass es halt wirklich eine super zähe Angelegenheit ist. Es stand 1:1, damit ging es in die Verlängerung, dann bis ins Elfmeterschießen. Und es war irgendwie so, es kam nichts.
Man hat halt gesehen, nach dem Ausgleich der Australier, da hatte Ägypten eigentlich das gleiche Problem, das Deutschland hatte gegen Paraguay. So, du hast einen sehr, sehr tief stehenden Gegner, dir fehlt die Tiefe, um dahinter zu kommen, dir fehlt vielleicht hier und da auch mal die Spritzigkeit im 1-gegen-1 und dann entsteht halt so ein Spiel, was man dann da gesehen hat. Ja, dass es dann im Elfmeterschießen entschieden wird, ist ja irgendwie fast folgerichtig.
Ja, das 1-1 war ja ein Eigentor, ne? Von Mohamed Hani. Damit sind wir bei 13 Eigentoren jetzt in diesem Turnier. Das ist
und
auch
er ist
ein neuer
der erste
Rekord.
Spieler überhaupt, der 2 Eigentore bei einer Weltmeisterschaft, also bei einer Weltmeisterschaft erzielt hat.
Auch krass, hätte ich nicht gedacht, dass es das vorher noch nicht gab, dass einer 2-mal ins eigene Tor trifft. Aber ihm kann es egal sein, am Ende die Ägypter eben ja eiskalt im Elfmeterschießen, oder?
Also das war beeindruckend, ja. Das Elfmeterschießen war wirklich beeindruckend. Vorher habe ich dann schon auch, also ich will nicht sagen, war ich enttäuscht, aber ich hatte mir zumindest etwas mehr versprochen von den Ägyptern, weil die Vorrunde, finde ich, da mehr versprochen hat. Aber na klar, Australien hat es ihnen auch ultra schwer gemacht. Unglaublich viele Zweikämpfe gewonnen. Und das ist halt auch eine unangenehme Spielweise. Und das ist was, was den Ägyptern nicht lag. Das ist vielleicht auch das, was das Team dann da so rausziehen kann, dass sie dieses Spiel dann irgendwie überstanden haben. Argentinien wird nicht einfacher.
Nee, habe ich mir auch gedacht. Danach für mich ein krasses Bild, Jackson Irvine von den Australiern dann da in Tränen aufgelöst zu sehen. Das war halt dann im Endeffekt auch ein ekelhafter Sommer für ihn. Erst der Abstieg mit St. Pauli und jetzt halt dann eben dieses Ausscheiden, wo schon mehr drin gewesen wäre, finde ich, in dem Spiel zumindest. Mo Salah hat aber auch Tränen vergossen nach dem Spiel, natürlich aus ganz anderen Gründen. Und er hat das hier gesagt.
Yeah, it's a history.
Das ist Geschichte. Ich habe den Jungs vor dem Spiel gesagt, dass sie es genießen sollen, dass sie sich nicht unter Druck setzen lassen sollen. Ich bin froh, dass wir dieses Spiel gewinnen konnten.
I'm glad that we managed to win the game.
Ja, vielleicht hat es dann geholfen, dass sie vorher noch ein bisschen Fernsehen geguckt haben. Australien hat ja noch vorm Elfmeterschießen den Torhüter ausgewechselt und dann mussten die Ägypter erstmal sich hinsetzen und halt gucken, wie der Elfmeter hält. War,
ja, kleiner Psychotrick. Hat am Ende aber ja nicht geholfen. Ehrlicherweise, ne, muss man ja sagen.
Aber du hast gerade schon gesagt, gegen Argentinien wird es nicht einfacher. Man muss aber auch sagen, die beiden Teams, die sich vor Ägypten in einer K.O.-Runde gegen Australien durchgesetzt haben, die sind danach Weltmeister geworden.
Ach so.
Also eigentlich gar kein Problem.
Dann können wir den Laden ja abschließen.
2006 war es Italien und 2022 Argentinien. Wer definitiv nicht Weltmeister wird, ist die deutsche Nationalmannschaft. Das ist folgerichtig, wenn man im 16. Finale ausscheidet. Und
gegen
jetzt
Paraguay.
Ey, komm, da kommen wir später noch.
Ja, egal.
Wir müssen später noch
mal
überfahren.
Ich hatte es doch eigentlich überwunden, Anne.
Aber das, womit alle gerechnet haben in den vergangenen Tagen, ist jetzt seit gestern offiziell. Julian Nagelsmann ist nicht mehr Bundestrainer, hat sich abgezeichnet. Seine Co-Trainer hören auch auf. Auch Andreas Rettig als Sportgeschäftsführer macht beim DFB nicht mehr weiter. Und Tim Brockmeier verfolgt das Ganze ja super intensiv für uns, hatte richtig viel zu tun in den vergangenen Tagen. Tim, ist es jetzt genau der Umbruch, den das Team braucht oder müssen da noch mehr Leute die Koffer packen?
Also erstmal gehören da natürlich noch eine ganze Menge anderer Faktoren dazu zu einem Umbruch. Da reden wir ja auch im Zweifel über die Mannschaft und die Art und Weise, wie man vielleicht das Ganze sportlich angeht. Aber wenn es jetzt um die Funktionäre und die handelnden Personen ganz oben geht, hätte man schon darüber nachdenken können, ob ein Sportdirektor Rudi Völler, der ja nun ausgewiesenermaßen Ziehvater, Unterstützer, Sidekick von Julian Nagelsmann war und ihn auch bis zum Ende sozusagen gefördert, unterstützt hat, dass man da vielleicht auch sagt, da muss eine neue Person dran. Meine Sportdirektor, das ist so das Bindeglied zwischen Mannschaft, Trainer und dem Präsidium des DFB, also jetzt nicht unwichtig, aber jetzt können wir darüber spekulieren, warum hat man das nicht gemacht? Ist die Abfindung für Nagelsmann schon so hoch, dass man sich das nicht mehr leisten konnte, noch einen rauszuschmeißen? Ja. Ich würde sagen, der Neue, was der dann auch sportlich an Umbruch mitbringt und ob wir dann wirklich von einem Umbruch sprechen können.
Du, aber dieses Thema der Neue, das hast du jetzt ja gerade schon angesprochen, das ist ja auch ein sehr finanzielles Thema, ne? Weil wir jetzt ja auch bei Julian Nagelsmann schon über mindestens mal 7 Millionen Euro reden, Abfindung. Und wahrscheinlich wird Jürgen Klopp, so, denn die Katze ist aus dem Sack, der ja mutmaßlich der Neue werden wird, nicht weniger verdienen, sondern tendenziell eher nochmal mehr. So, und wenn wir mal zurückdenken, Jogi Löw musste erst Weltmeister werden, um überhaupt mal an 4 Millionen ranzukommen. So, also das sind ja Summen, mit denen der DFB früher eigentlich gar nicht so im Zusammenhang mit Bundestrainern unterwegs war und jongliert hat. Hat der DFB dieses Geld jetzt einfach so locker irgendwo liegen?
Nee, eben nicht. Also es ist zum einen mal so, dass es früher deutlich besser stand finanziell um den DFB als jetzt. Es ist nicht mehr ganz so schlimm wie noch so vor ungefähr 3-4 Jahren. Da war der Verband richtig klamm und die haben ein richtiges Konsolidierungsprogramm aufgelegt, weil sie ordentlich Kohle sparen mussten. Und ich erinnere mich noch vor 2 Jahren, als der Vertrag verlängert wurde, und, das war vergangenes und rauskam, Jahr. Das war vor, also vor einem Jahr der Vertrag 25. von Nagelsmann verlängert wurde und dann durchsickerte, dass Nagelsmann mit circa 7 Millionen pro Jahr der bestbezahlte Bundestrainer aller Zeiten ist, habe ich auf der Pressekonferenz mit Bernd Neuendorf, will mich jetzt nicht loben, aber ich habe den Präsidenten gefragt, sagen Sie mal, Herr Neuendorf, also wir haben vor nicht allzu langer Zeit hier zusammengesessen und da ging es dem DFB finanziell richtig schlecht. Wo kommt denn dieses Geld her? Wo kann man sich dann, warum kann man sich das jetzt plötzlich leisten? Und da gab es nur eine sehr knappe Antwort nach dem Motto, ja, die Gremien haben das abgenickt. So, fertig. Aber ich weiß, dass es immer noch so ist, dass er zwar ein bisschen besser dasteht, aber jetzt apropos diese WM hat man auch nicht so viel eingenommen, wie man sich erhofft hat an Prämien durch das frühe Aus. Also das ist, glaube ich, eine Größenordnung. Deswegen kamen da gestern auch dann natürlich die Gremien zusammen, Präsidium und Aufsichtsrat, wo man dann schon mal sich genau in die Augen gucken muss beim DFB, weil das hat man nicht einfach mal so in der Portokasse liegen.
Aber also eins ist ja auf jeden Fall klar, die Verhandlungsposition nach dem, was jetzt in den vergangenen Tagen passiert ist, des DFB, die kann ja eigentlich gar nicht schlechter sein, weil es ist ja klar, dass alle Jürgen Klopp wollen. So, und die Frage, die sich jetzt da auch noch stellt, finde ich, ist, welche Rolle spielt bei all dem eigentlich der gute alte Klopp-Förderer Hans-Joachim Watzke, der dann irgendwie auf einmal nach der WM wie Kai aus der Kiste kommt und dann da irgendwie in allen Gremien, also klar, natürlich hat er dann irgendwie da seine Präsidiumsposition, aber plötzlich ist er da und auf einmal ist klar, ja, da muss jetzt Jürgen Klopp kommen. Und es gibt ja irgendwie auch gar keine Diskussion über jemand anderen. Welche Rolle spielt Watzke bei dem ganzen Thema?
Natürlich eine große. Also genau diese Verbindung aus alten Dortmunder Zeiten, das sind beides große Buddies und enge Buddies und natürlich hat der da das forciert und ist auch einer der Funktionäre, die mehr oder weniger noch vor dem Nagelsmann ausgesagt haben, also das geht so nicht weiter, inoffiziell unter der Hand, das geht so nicht weiter und wir brauchen jetzt eine ganz große Lösung, die nur Jürgen Klopp heißen kann. Da spielt er natürlich eine ganz klare Rolle und in der Tat die Tatsache, dass er sicherlich in den wichtigen Gremien sitzt und deswegen auch mitentscheiden muss, aber quasi gefühlt ja rund um die Nationalmannschaft schon länger nicht mehr aufgetaucht ist und dann plötzlich da ist und sagt, so jetzt aber bin ich auch am Start. Das spricht natürlich schon dafür, dass er da seinen Einfluss geltend macht. Und ja, es ist absolut so, dass der DFB sich aber dann auch selber allein mit dieser Pressemitteilung da in eine Position manövriert hat, indem er sagt, wir wollen Jürgen Klopp, das ist unsere Nummer 1, dass der natürlich dann sagt, ja dann zeigt mal her, was ist euer Angebot. Auf der anderen Seite nochmal, das war offensichtlich, so wie das jetzt alles sich darstellt, schon der große Wunsch von Herrn Klopp, Bundestrainer zu werden, auch wenn er das lange Zeit damit kokettiert hat oder getan hat, das hätte da gar nichts mit zu tun. Und deswegen wird er jetzt, glaube ich, auch nicht völlig unerfüllbare Forderungen stellen, dass das am Ende noch schief geht.
Aber das heißt, es gibt auch wirklich keinen anderen Kandidaten, mit dem jetzt noch gesprochen wird?
Nicht, dass ich wüsste. Also wenn der DFB das so klar, auch in einer Pressemitteilung, was ich so auch noch nie wirklich gesehen habe von diesem Verband, sich so klar positioniert pro eines Kandidaten, dann ist das jetzt das allervorderste Ziel und da macht man sich aktuell was ein bisschen fahrlässig ist, finde ich, aber keine Gedanken über eine B-Lösung. Aber das wäre es dann übrigens auch für alle gefühlt. Ne? Mal angenommen, das funktioniert jetzt nicht. Ja? Da kann ja aus welchen Gründen auch immer, wenn man sich mit RB nicht einig wird oder warum auch immer, und dann heißt es plötzlich, wir müssen doch einen anderen suchen, weil den will ich mal finden, der sagt, ach so, glaub, ja, jetzt bin ich gut genug. Also das wird dann nochmal spannend.
Ja, wird super, super EM mit Frank Kramer.
Auch. Ja, genau.
Ich danke dir, Tim, auf jeden Fall für die Einblicke aus dem Verband.
Dankeschön, euch auch.
Weißt du, wer sich auch ins Gespräch gebracht hat? Bastian Schweinsteiger. Er hat gesagt, er würde eine Anfrage des DFB jetzt also nicht unbedingt direkt ablehnen.
Ja.
Er hat aber auch noch was anderes gesagt. Lass uns das mal hören.
Jetzt ist natürlich sehr spannend, ob es auch eine schnelle Einigung gibt mit Jürgen Klopp im Sinne des deutschen Fußballs, der leider am Boden liegt, und wir brauchen jetzt wieder Hoffnung.
Weißt du, was das Ding ist? Dass einfach die gleiche Situation vor 2 Jahren war oder vor 2,5, als Julian Nagelsmann dann angefangen hat, und alle haben gesagt, hey, geil, der bringt uns wieder den Spaß an der Nationalmannschaft zurück und alles super, alles toll. Und jetzt ist alles Kacke auf einmal.
Ja gut, also wie willst du es nach diesem Turnier anders bewerten? Und vielleicht muss man im Rückblick auch 2024 nochmal wieder anders bewerten.
Ja, ich finde...
Also rechne mal Toni Kroos aus dieser ganzen Gleichung raus. Dann hätte die Nummer vielleicht auch 2024 schon anders
ausgesehen. Aber er war dabei. Also das, finde ich, ist dann auch unfair, das zu bewerten. Das war ja dann auch ein Move von Julian Nagelsmann, ihn zurückzuholen, ihn offensichtlich auch davon zu überzeugen, von seinem Konzept, von seinen Vorstellungen. Und das Ding ist halt, ich glaube, dass die Fallhöhe für Jürgen Klopp richtig hoch ist. Weil alle jetzt von ihm erwarten, dass er der Heilsbringer wird. Bei Nagelsmann war es ja sogar noch ein bisschen anders. Der hat ja durch Entscheidungen und durch die Spielweise erstmal überzeugt. Und dann haben alle gedacht, ah geil, jetzt wird's was mit dem EM-Titel zu Hause. Bei Klopp ist, der hat so viele Vorschusslorbeeren und der hat ja aktuell das gleiche Team. Also das ist halt die Frage, wer ist denn da, wer steht denn in den Startlöchern, um dann in der nächsten Länderspielpause im September es besser zu machen als die, die jetzt dabei waren?
Also da wird mit Sicherheit jetzt am Anfang auch noch ein bisschen Experiment dabei sein, aber
muss ja.
Meine These ist, der Zeitpunkt, um als Bundestrainer einzusteigen, ist jetzt so gut wie sehr, sehr lange nicht. Weil ich so den Eindruck habe, es gibt jetzt gerade so eine Umbruchphase, was Talente angeht, die noch keine Rolle spielen für die Nationalmannschaft, die aber kurz- oder langfristiger eine Rolle spielen könnten. Und wenn du mal zurückdenkst, diesen ersten großen Aufschrei gab es ja 2000 nach dieser Katastrophen-EM, wo Deutschland zum allerersten Mal in der Vorrunde ausgeschieden ist. Danach wurden erst diese Nachwuchsleistungszentren überhaupt entwickelt. Und es hat bis 2014 gedauert, bis es eine Generation gab, die aus diesen Nachwuchsleistungszentren herangewachsen ist. Mhm. Die dann.
Aber du hattest ja davor auch schon eine erfolgreiche Phase.
Du hattest eine erfolgreichere Phase, das stimmt. Aber die Mannschaft, die wirklich titelfähig war und von diesen Spielern getragen wurde, die halt in den Nachwuchsleistungszentren ausgebildet worden ist, die kam erst 2014 so richtig zum Tragen. Klar, eigentlich seit 2010. Durch diesen mehr oder weniger ungewollten Umbruch, der dann ja kam damals. Und der nächste Aufschrei, den gab es ja 2018 erst. Es dauert dann jetzt ja wieder eine gewisse Zeit, bis du da die nächsten Früchte erntest und die Dinge, die damals geändert worden sind. Ich bin der Meinung, dass man auch zum Beispiel jetzt, du hast diesen U17-Weltmeisterschaftsjahrgang 2023 mit Asan Uduaghan, mit Finn Jeltsch, Noah Darwig, Max Morstedt. Das sind ja alles Spieler, die jetzt so nach und nach irgendwie auch in ihren Profiteams eine Rolle kriegen. Wenn du mal in die zweite Liga guckst, in der vergangenen Saison Francis Onyeka, der wechselt jetzt zu Elversberg, Maurice Krattenmacher, Kaitan Lenz. Und es wurde ja vor allem daran gearbeitet, dass so dieses im Spiel, wenn Dinge nicht so laufen, wie der Trainer dir es vorgegeben hat, also wenn du mal out of the box musst, so, dass da dann irgendwie wieder eine Eigenständigkeit reinkommt.
Also selbst Entscheidungen treffen.
Also vielleicht ist das tatsächlich an der Stelle auch gerade gar nicht so eine schlechte Phase, um da einzusteigen.
Man denkt. Ich glaube, für jeden anderen Trainer würde ich sagen, hast du völlig recht, weil man dem diese Umbruchphase auch zugestehen würde. Also, dass du halt sagst, okay, wenn jetzt die EM in 2 Jahren nicht so dolle läuft oder jetzt auch die Nations League, die dann wieder ansteht, ist okay, es muss jemand quasi diesen Trümmerhaufen oder wie Basti gesagt hat, der deutsche Fußball liegt am Boden, da muss jemand kommen und aufräumen. Aber ich glaube, dass man Klopp das nicht verzeihen wird, wenn es jetzt erstmal nicht so gut läuft, weil er sich selbst auch so ein bisschen so inszeniert hat als der Heilsbringer und weil jeder von ihm erwartet, dass der jetzt Liverpool-Champions-League-Sieger-Fußball spielt. Und dafür brauchst du ja halt die Leute.
Aber wenn er jetzt mal angenommen, er kommt jetzt bei der Europameisterschaft zumindest mal wieder ins Halbfinale. sind wir doch
da
schon.
Da musst du aber erstmal hinkommen.
Ja, das, da bin ich bei dir. Aber du hast jetzt ja schon auch mit Florian Wirtz, mit Musiala, mit El Maler, mit Lennart Kahl, das sind ja dann auch, also dass das viele von denen, die wir jetzt gerade genannt haben, nicht in Topform waren, weil Verletzungen
voll.
Und oder gar nicht dabei, wie Kahl.
Das denke ich mir halt auch, dass natürlich mit den ganzen Verletzungen auch ein Schlotterbeck, aber es müßig jetzt über die Vergangenheit noch zu reden, aber das kann dir ja immer passieren.
Ja, na klar.
Also du musst ja gucken, dass du Backups für, also du hast halt in Deutschland nicht diesen einen Starspieler, der dir alles in Grund und Boden die Tore schießt und so. Das heißt, du musst ja irgendwie dich breiter aufstellen, finde ich.
Ja, aber das ist ja das, was
und
ich meine.
Du kannst halt nicht kaufen, wie in einem Club, sondern
ja,
du musst
richtig.
Halt das nehmen, was da ist.
Das ist vollkommen richtig und das ist auch schon auch eine Challenge für Jürgen
ja.
Klopp. Und trotzdem ist so dieses, ich kann mir gut vorstellen, dass es jetzt so eine Phase gibt, so wie 2006, wo nach und nach dann einfach Spieler immer wieder eingeladen werden, die viele vielleicht jetzt noch gar nicht so auf dem Schirm haben.
Ja.
Und dann die Mannschaft wird vermutlich ein bisschen Zeit brauchen, bis sie wieder titelfähig ist, so richtig titelfähig. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass Jürgen Klopp mit den Spielern, die da sind, ergänzt durch welche, die vielleicht auch einfach nochmal einen neuen Biss reinbringen, vielleicht auch welche, die schon wie Hassan Ouedraogo oder so halt aus dieser neueren Generation, Ausbildungsgeneration kommen, integriert, dann auch wieder einen anderen Spirit einfach rüberbringt. Und dann ist, glaube ich, schon viel geschafft.
Also ich glaube auch, dass er zumindest am Anfang wieder sehr viele mitreißen kann. Ich finde, er muss zwingend die U-Trainer auch mit reinnehmen, die dann halt eben ihm auch Leute empfehlen können, die halt einfach besser kennen, weil ich weiß jetzt nicht, wie intensiv er die Nachwuchsmannschaften verfolgt hat. Aber als allererstes müsste er mal den Vertrag unterschreiben. Dann
ja,
kann er anfangen zu arbeiten.
Das wäre ein erster Schritt. Das
erstmal
stimmt.
Ist er ja noch weiterhin TV-Experte und das soll er wohl auch bis Ende dieser WM bleiben. Ja, mal schauen. Auf jeden Fall geht es erstmal weiter mit den Achtelfinals. Die zweite K.O.-Runde steht an, da muss ich mich auch erst noch dran gewöhnen, dass das die zweite ist. Kanada gegen Marokko heute Abend 19 Uhr live zu sehen im ZDF und zu hören bei uns im Audiostream. Und da freue ich mich sehr drauf, weil ich finde, dass die Marokkaner mit Abstand die besten Spiele gerade abliefern. Also gar nicht mal nur von dem, was sie selbst machen, sondern da ist am meisten Feuer drin. Fußballerisch geht da einfach super viel. Jetzt gegen die Niederlande, gegen Brasilien schon in der Gruppenphase. Das macht einfach richtig viel Bock.
Ist ein echtes Top-Team. Ganz klar.
Ist auch so. Also ich finde, sie haben jetzt auch gezeigt, dass sie wirklich mit den Großen mithalten können.
Ja.
Und also ja, das ist ja ein Team, da wäre ich jetzt auch zum Beispiel als Frankreich, wo es dann ja weitergehen könnte, wäre ich schon so. Würde ich mir auf jeden Fall mal. Nee, können sie ja gar nicht angucken, weil sie selbst danach spielen. Aber
sie müssen, also du musst, Marokko muss man auf jeden Fall auf dem Zettel haben, als wirklich ernstzunehmenden Kandidaten.
Ja.
Auch für mindestens, die waren ja bei der letzten WM schon im Halbfinale. Das ist auch ein Kandidat, um ins Finale zu kommen und vielleicht auch um eine Überraschung zu schaffen. Also wirklich, die sind wirklich richtig, richtig gut. Und Kanada, da mache ich mir halt so ein bisschen Gedanken, weil ich sie in der Vorrunde super fand, aber halt im 16. Finale hat man ihnen so die Angst vor der K.O.-Phase ein bisschen angemerkt.
Ja, gut, es war das erste Mal für sie, dass sie überhaupt in
genau.
der K.O.-Phase dabei waren. Ich finde, also Marokko hat ja die schlechteren Spiele, in Anführungszeichen, war gegen Schottland und gegen Haiti. Das heißt, so mit den Gegnern, die nicht, selbst nicht mitspielen wollen, tun sie sich schon schwer. Das wäre dann vielleicht auch ein Ansatz für Kanada.
Ja, na klar. Also eigentlich kommt Marokko ihnen als Gegner total entgegen.
Mhm.
So, weil Marokko halt immer wieder natürlich Möglichkeiten bietet, um Ballgewinne zu forcieren und dann schnell umzuschalten. Ich frage mich halt, ob Kanada das wirklich hinbekommt in der K.O.-Phase und dann auch halt wieder in den USA und nicht im eigenen Land.
Ja, aber also es ist das letzte Spiel in Houston bei dieser WM. Aber auf dem Papier ist Kanada sogar besser als Marokko, was geschossene Tore, Torschüsse
ja.
und gegnerische Torschüsse bzw. Gegentore angeht. Ja, ist nur auf dem Papier und waren auch andere Gegner. Aber ich sehe die jetzt nicht komplett chancenlos.
Nee, chancenlos sind die nicht. Nein, nein. Also sie müssen sich halt irgendwie, vielleicht haben sie diese Angst, die man ihnen angemerkt hat, gegen Südafrika auch abgelegt. Dann geht es in die Nähe von 50-50-Spiel. Da bin ich schon bei dir.
Ja. Ich weiß gar nicht, auf dem Papier wäre Paraguay gegen Frankreich dann um 23 Uhr sehr weit weg von 50-50-Spiel. Aber ich muss jetzt sagen, ich habe das Gefühl, wir haben Paraguay Unrecht getan, wie wir sie bewertet haben vor dem Deutschlandspiel. Und dass das ja eigentlich gar nicht so die große Überraschung war, dass Deutschland gegen die ausgeschieden ist, gegen die Paraguayer. Weil wenn du dir dann mal anguckst, wie wenig Tore die zulassen, wie wenig Großchancen die zulassen, das ist ein saugutes Team eigentlich.
Es ist ein saugutes Team, wenn du ihnen in die Karten spielst. Und Frankreich hat halt eben alles, was Deutschland nicht hat, um Paraguay vor unlösbare Probleme zu stellen. Also ich bin verliebt in Michael Olise auf der 10. Also es ist so, der ist ja noch mal besser als Zehner. Das geht ja in, also da kriege ich ja Zidane-Anwandlungen, wenn ich das sehe. Das ist ja wirklich Wahnsinn, wie stark der da ist. Und das verändert halt einfach auch dieses eigentlich ja auch oftmals ein bisschen statische Frankreich. Kann mir nicht vorstellen, dass Paraguay damit klarkommt.
Kannst mal in seine DMs sliden. Wobei, ich glaube, der ist so verschlossen, der würde darauf eher nicht
eingehen. Nee, das stimmt.
Nee, also ich meine, wir sind uns einig, dass Frankreich ein absolutes Top-Team ist und dass die, außer diese erste Hälfte im ersten Spiel, wo sie so ein bisschen...
Ja, wo hat Olise da noch gespielt? Rechter Flügel, Dembélé 10er.
Ich wollte gerade sagen, bei Frankreich, aber...
Das ist, ja, okay. Auch ein Punkt für dich. Aber danach kam die Umstellung. In der Halbzeitpause ist Dembélé auf dem Flügel und Olise auf die 10. Und seitdem spielt er da immer und seitdem ist Frankreich entfesselt.
Voll. Also die sind ja das einzige Team bei dieser WM, das so überhaupt nicht wackelt und wo du halt immer noch das Gefühl hast, wenn es sein muss, legen die halt noch einen drauf.
Ja.
Aber trotzdem, also unterschätzt mir Paraguay nicht. Da mach muss nicht, Frankreich schon Weltklasse zeigen. Heute Abend 23 Uhr bei uns dann auch zu hören im Audiostream. Und damit sind wir im Prinzip durch für die Folge.
Schade.
Aber wir hätten noch einen Podcast-Tipp. Und zwar ein Podcast von unserem Experten Robin Gosens. Der Podcast heißt Wie geht's? Da fällt mir gerade ein, habe ich dich gar nicht gefragt. Wie geht's dir, Jens?
Gut. Die Frage, die Robin Gosens stellt, ist, wie geht's Benny Hövedes? Benny Hövedes zu Gast, das ist ja der Psychologie-Podcast aus unserem Podcast-Portfolio in ARD Sounds. Und da hat Robin Gosens halt immer sehr prominente Gäste, ganz oft aus dem Fußball. Und Benny Hövedes als Weltmeister 2014, wir haben vorhin noch drüber gesprochen, er liefert da total spannende Einblicke in seine Erfahrungen mit dem Profisport und natürlich auch bei der Weltmeisterschaft, wie es dann, welche Rolle da auch die Psyche gespielt hat. Und das ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend und ja, hört rein.
Ja, wir packen den Link auf jeden Fall in die Shownotes und dann hören wir uns morgen früh wieder.
Bis dann.
Bis dann.